Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Das sind unsere Themen.
Nachholbedarf. Die Pandemie zeigt den Digitalisierungsstau der Parlamente. Sicherheitserwägungen. Elektronische Abstimmungen könnten eine zuverlässige Alternative sein. Umleitung. Eine Lücke in programmierbaren Logikchips legt die Konfiguration frei. Und das digitale Logbuch. Pappwahl.
It's definitely possible, but it requires the right investment. You can't just bundle it up and throw it out to a private company and expect to have a secure system that complies with all the safety regulations.
Diesen Ausblick gab die in Kanada lebende Sicherheitsforscherin Sarah Lewis kürzlich auf einer Konferenz über E-Voting. Es sei möglich, sichere Wahlcomputer zu entwickeln, meint Frau Lewis. Allerdings könne man diese Entwicklung nicht einfach privaten Unternehmen anvertrauen und dann auch noch erwarten, dass die das gesamte Regelwerk in Sachen Sicherheit umsetzen würden. Sarah Lewis geht davon aus, dass es wohl noch ein paar Jahre dauern wird, bis wir sichere Abstimmungssysteme haben werden. Und was heißt das jetzt für unsere Parlamente in Zeiten einer Pandemie? Sind die Präsenzabstimmungen dort alternativlos, Peter Welchering?
Na, es gibt durchaus schon digitale Abstimmungsverfahren, die könnten in den Parlamenten eingesetzt werden. Man darf das eben nur nicht so blauäugig machen wie das Europäische Parlament. Das hat nämlich die Abgeordneten einfach per E-Mail mit einem eingescannten Wahlzettel abstimmen lassen. Die bisherigen E-Voting-Systeme, die sind allesamt tatsächlich sehr, sehr unsicher. Also es gibt für digitale Abstimmungen, insbesondere Fernabstimmungen bei virtuellen Sitzungen in den Parlamenten, bisher kein System, das man einfach so von der Stange kaufen kann. Noch schwieriger wird es dann bei den geheimen Abstimmungen bei Wahlen. Da kommt es ja darauf an, dass die individuelle Stimmabgabe des einzelnen Abgeordneten eben nicht nachvollzogen werden kann, aber insgesamt die Stimmabgabe nachzuvollziehen ist. Der Wahlcomputer darf also keine unkontrollierbare Blackbox sein. Und hier gibt es ein paar ganz interessante Entwicklungsansätze, aber die müssen eben noch weiterentwickelt werden. Deren Sicherheitskonsequenzen müssen erforscht werden.
Ja, Ausgangspunkt einer ziemlich heftigen Diskussion war ja, dass das Europäische Parlament in dieser Woche seine Abgeordneten zum zweiten Mal per E-Mail abstimmen ließ. Und das führte zu massiver Kritik. Einige Abgeordnete wandten sich sogar an ein IT-Sicherheitsunternehmen, denn die Entwickler dort arbeiten an einem digitalen Abstimmungssystem auf Blockchain-Basis. Zu dieser Diskussion ein wenig Hintergrund.
Die Sitzungen des Europäischen Parlaments sind derzeit nur schwach besucht. Viele Abgeordnete verfolgen das Sitzungsgeschehen per Video von zu Hause aus. Aber wenn dann zum Beispiel eine Resolution verabschiedet wird, können sie sich auch vom Homeoffice aus an der Abstimmung beteiligen, per Mail. Patrick Breyer sitzt für die Piratenpartei im Europäischen Parlament und beschreibt das Verfahren so.
Wir haben eine Stunde Zeit für die Abstimmung. Wir bekommen ein Dokument zugeschickt, auf dem man Ja-Nein ankreuzen muss, wie so eine Art Wahlzettel. Unten drunter ist dann eine Erklärung, wo man unterschreiben muss, ich habe persönlich abgestimmt. Da soll eine Unterschrift drunter gesetzt werden und das soll dann entweder mit dem Smartphone abfotografiert oder eingescannt werden.
Der eingescannte oder abfotografierte Stimmzettel wird an die Parlamentsverwaltung gemailt. Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments stimmen also per E-Mail ab. Patrick Breyer hat dabei ein mulmiges Gefühl. Sicher ist solch eine Abstimmung per Mail nämlich keineswegs. Abstimmungsbetrug und Manipulationen würden so Tür und Tor geöffnet, kritisiert der Abgeordnete Breyer.
Es ist so, dass die E-Mail-Postfächer der Abgeordneten von verschiedenen Geräten des Abgeordneten selbst auszugreifbar sind, aber natürlich auch von Geräten seiner Mitarbeiter. Normalerweise haben die auch Zugriff drauf. Es ist nicht schwer, sich Zugang zu einem dieser Geräte zu verschaffen, indem man das hackt. Und natürlich hat man dann auch eingescannte Unterschriften, die man da rein kopieren kann.
Per Mail wird nur öffentlich abgestimmt. Es gibt im Europäischen Parlament keine geheimen Wahlen per Mail. Durch die Öffentlichkeit der Abstimmung kann die digitale Stimmabgabe nachträglich kontrolliert werden. Das reicht Patrick Breyer allerdings nicht.
Es wird am Abend veröffentlicht, wer wie abgestimmt hat. Ich halte das aber nicht für ausreichend. Erstens werden viele Abgeordnete das gar nicht erst überprüfen. Zweitens werden die Abgeordneten, die gar nicht teilgenommen haben an der Abstimmung, natürlich auch keinen Anlass sehen, nachzugucken, ob vielleicht jemand in ihrem Namen abgestimmt hat.
Der Unmut unter den Abgeordneten des Europäischen Parlaments wächst. Sie suchen nach alternativen Wahlverfahren, die den Abgeordneten in diesen Pandemiezeiten die Stimmabgabe von zu Hause ermöglichen.
Entweder man macht das ganz klassisch per Briefwahl, also Postabstimmung und eidesstattliche Versicherung auch. Oder man macht eine Abstimmung vor Ort in den Büros des Europäischen Parlaments. Die gibt es in jedem Mitgliedstaat und jeder Abgeordnete hat übrigens auch das Recht anzureisen. Oder drittens, man macht so ein Verfahren ähnlich wie dem Postident-Videoverfahren, wie das die Deutsche Post anbietet, wo man wirklich vor laufender Kamera seinen Ausweis vorzeigt, sich identifiziert und dann eben auch seinen Stimmzettel vorzeigt, sodass sichergestellt ist, aha, das ist wirklich dieser Abgeordnete, der da abgestimmt hat und nicht irgendein Hacker.
Immerhin haben sich mehrere Abgeordnete des Europäischen Parlaments beim IT-Sicherheitsunternehmen Kaspersky nach der Online-Wahlplattform Polis erkundigt. Die arbeitet mit der Beurkundungstechnik der Blockchain. Jewgeni Barkow von Kaspersky hält Blockchains für die grundlegende Basis digitaler Abstimmungen und Wahlen.
Blockchain ist einfach die perfekte Technologie, die perfekte Basis für den Aufbau eines Online-Abstimmungssystems. Denn die Blockchain bietet die Möglichkeit, Stimmabgaben erfolgreich, der Reihe nach und konsistent zu speichern. Jeder, Wahlbeobachter, Wähler und Kandidaten, kann verfolgen, wie jede Stimme gespeichert wurde. Wenn der Wahlvorgang abgeschlossen ist, können Sie den gesamten Blockchain-Speicher überprüfen und jede einzelne Stimmabgabe sehen, ob alles damit in Ordnung war.
Der Wähler erhält einen Zugangscode, zum Beispiel einen QR-Code, der am Wahlgerät eingegeben oder eingescannt werden muss. Sämtliche Wahlcomputer sind über Blockchain-Knoten an eine Wahlplattform angebunden. Die abgegebene Stimme wird verschlüsselt an einen Blockchain-Knoten geschickt. Dort wird die Stimmabgabe in den Stimmzählblock gesetzt und als Datenblock an die jeweilige Blockchain angehängt. Das kann man sich bildlich so vorstellen, als würde der Stimmzettel eingeschweißt, damit keiner die Angaben darauf verändern kann. Dann wird dieser eingeschweißte Stimmzettel in einen Stapel eingeheftet. Dieser Stapel wird dann kopiert und an alle Blockchain-Knoten weiterverteilt. Außerdem kann jede Stimmabgabe ausgedruckt werden. Das soll eine zusätzliche nachträgliche Überprüfung erlauben.
Da müssen also bei der Implementierung eines solchen Systems noch viele Sicherheitsaspekte berücksichtigt werden. Wie groß ist denn die Akzeptanz solcher Blockchain-basierten Voting-Systeme bei Politikern in Europa, Peter?
Also ich habe mit einigen Politikern darüber telefonieren können in der vergangenen Woche. Mehr als telefonieren geht ja nicht in diesen Pandemiezeiten. Nur wenige meiner Gesprächspartner hatten bisher von der Nutzung von Blockchain für digitale Abstimmungen gehört. Das ist ja auch ein insgesamt neuer Bereich, der hier angesprochen wird. Insgesamt ist die Skepsis hinsichtlich solcher digitaler Abstimmungen sehr, sehr groß. Dies auch begründet diese Skepsis, denn die bisherigen Systeme, die da so zum Einsatz gekommen sind, die waren eben doch alle sehr manipulationsanfällig. Und da gilt eben, was Sarah Lewis gesagt hat, man darf die Entwicklung und den Einsatz solcher Systeme nicht einfach irgendwelchen privaten Unternehmen überlassen, denn dann werden die Sicherheitsregularien sicherlich an irgendeinem Punkt aus Kostengründen einfach umgangen. Und ich denke, Sarah Lewis hat auch recht, wenn sie fordert, dass man die Entwicklung eines digitalen Voting-Systems so umfassend vorbereiten, begleiten und kontrollieren müsse wie eine Mondlandung.
Solch ein Blockchain-Voting-System soll ja auch für geheime Wahlen gedacht sein. Da sind die Anforderungen an die Nachvollziehbarkeit der Stimmabgabe bei gleichzeitiger Geheimhaltung natürlich sehr hoch. Bei ganz normalen Abstimmungen, Präsenzabstimmungen, da wo jeder die Hand hochhält, sieht das ja ganz anders aus.
Ja, der Vorteil bei solchen öffentlichen Abstimmungen, der liegt ja gerade darin, dass die Stimmabgabe hier eben öffentlich dokumentiert wird. Denn da kann ja dann jeder Wähler, jeder Abgeordnete nachschauen und gegebenenfalls sofort Einspruch erheben. Und das Problem, auf das Patrick Breyer aufmerksam gemacht hat, das ist eben, dass zu viele Politiker, Abgeordnete nicht nachschauen und dann Manipulationen unentdeckt bleiben. Außerdem müssen auch bei solchen digitalen Abstimmungen die Wahlplattform und die Übertragungswege für die Stimmabgabe besonders abgesichert werden. Also viele dieser Systeme, die arbeiten ja mit völlig unzureichender Verschlüsselung. Oder diese Systeme wechseln eben nicht regelmäßig und in entsprechend kurzen Abständen etwa die Funkfrequenzen zur Übermittlung der Datenpäckchen mit den Stimmabgaben. Und da hat es einige Penetrationstests in der Vergangenheit gegeben und die haben dann auch ganz nette etwa Man-in-the-Middle-Attacken aufgedeckt. So etwas jetzt einfach im Europäischen Parlament oder sagen wir mal im Deutschen Bundestag einzuführen, um dann eben virtuelle Sitzungen und Abstimmungen aus dem Homeoffice oder aus dem Wahlkreis des Abgeordneten möglich zu machen, davon kann man natürlich nur dringend abraten, denn diese Systeme, die sind wirklich zu unsicher.
Aber es gibt ja im Vorfeld solcher digitalen Abstimmungssysteme schon andere Ansätze, um die Sicherheit digitaler Arbeit im Parlament zu erhöhen.
Ja, das zweifelsohne. Und da hat auch die Mailabstimmung im Europäischen Parlament gezeigt, dass eben an solche Werkzeuge bisher einfach nicht gedacht wurde. Also beispielsweise an digitale Signaturen, die dann etwa mit PINs oder ähnlichen Codes bestätigt werden müssen. Oder an die Arbeit mit Zertifikaten beim Dokumentenaustausch. Das sind solche Werkzeuge, mit denen müssen sich Parlamentsverwaltungen dringend auseinandersetzen und die sind ja auch schon da. Aber genau diese Diskussion, die ist bisher sträflich vernachlässigt worden. Und da läuft auch noch in einer anderen Diskussion etwas schief. Denn jetzt tauchen einige Politiker auf und werfen eben gerade den Kritikern von Online-Wahlcomputern oder digitalen Abstimmungssystemen vor. Sie hätten ja gerade durch ihre Kritik verhindert, dass die Parlamente jetzt in Pandemiezeiten digital abstimmen könnten. Wenn die Diskussion so weiterläuft, dann wird es natürlich auch künftig schwierig mit digitalen Abstimmungen oder sogar Wahlen. Denn wir brauchen ja die Kritik an den Technologieansätzen, damit eben Abstimmungssysteme entwickelt werden können, die sowohl nachprüfbare Wahlen als auch geheime Wahlen erlauben. Bisher kann die Papierwahl da tatsächlich durch nichts ersetzt werden. Aber wenn ein Kritiker dann beispielsweise auf Sicherheitslücken bei E-Voting-Systemen hinweist, dann wird eben solch ein Kritiker sofort niedergemacht, statt aus dieser Kritik zu lernen und bessere Systeme zu entwickeln. Und eines der ganz großen Hindernisse auf dem Weg zu sicheren E-Voting-Systemen, das sind eben tatsächlich die bisherigen Systemanbieter. Die wollen ihre unsicheren Geräte zum Höchstpreis verkaufen und fühlen sich dann durch technische Kritik an ihren Systemen natürlich in ihrem Geschäft gestört.
Zuverlässige Abstimmungssysteme für Parlamente im Krisenmodus, darüber berichtete Peter Welchering. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Cyberhacking oder Sicherheitslücken, das ist vor allem ein Softwareproblem. Diesem gefährlichen Irrglauben hängen wahrscheinlich immer noch viele Menschen nach. Denn die Vorstellung, dass hochkomplexe elektronische Geräte, also die Hardware, zum Beispiel in einem gut bewachten Rechenzentrum ebenso von fremden Mächten oder Kriminellen manipuliert werden könnte, genauso wie die immaterielle Software, die fällt doch sicher schwerer. Gerade kompromittierte Hardware ist aber besonders gefährlich. Das ist uns nicht erst seit der Sicherheitsdebatte um den Aufbau des neuen Mobilfunknetzes 5G klar geworden. Tatsächlich ist ja auch moderne Hardware zu einem großen Teil programmiert. Vor allem in Netzwerktechnik oder Rechnern für KI-Anwendungen stecken sogenannte FPGAs, Field Programmable Gate Arrays, programmierbare Logikbausteine, die per Datei konfiguriert werden. Ein Team vom Horst-Görz-Institut und vom Max-Planck-Institut für IT-Sicherheit in Bochum hat nun in einer Baureihe eines sehr beliebten FPGA-Herstellers eine schwere Sicherheitslücke entdeckt. Sie wurde Starbleed getauft und Mike Ender hat mir die Hintergründe erklärt.
Wir haben in FPGAs der Firma Xilinx in der 7er-Serie eine Sicherheitslücke gefunden. Die Programmierung der FPGAs wird normalerweise speziell geschützt. FPGAs sind reprogrammierbare Chips und die Programmierung wird halt durch Kryptographie entsprechend gesichert. Und diese Sicherung konnten wir eben umgehen, sodass wir auf die verschlüsselte und gesicherte Programmierungsdatei, kann man so sagen, Zugriff erlangen können und diese dann auch entsprechend manipulieren können.
Die Programmierung wird ja mit einem sogenannten Bitstream, also mit einer Datei, die auf diesen Chip FPGA aufgeladen wird, vorgenommen. Die Verschlüsselung konnten sie knacken. Wurde dort ein Sicherungsalgorithmus eingesetzt, der ganz leicht zu überwinden war?
Der Algorithmus an sich ist sehr sicher. Das hat sich auch in der letzten Zeit immer wieder bestätigt. Das, was hier das Problem war, ist die Implementierung der Sicherheitsmaßnahmen. Wir konnten halt es hinkriegen, dass wir den Bitstream entsprechend manipulieren können, sodass der FPGA selbst den Bitstream entschlüsselt und eigentlich würde er dann sich damit halt konfigurieren. Wir gehen aber her und leiten diesen Konfigurationsdatenstrom nicht wirklich in den Teil des FPGAs, der diese Konfiguration braucht, sondern wir leiten den um, so dass der in ein Konfigurationsregister umgeleitet wird, in das WB-Star-Register. Und das bemerkt zwar der FPGA natürlich, dass wir diesen Bitstream manipuliert haben, startet sich neu, aber trotzdem wird dieses WBSTAR-Register nicht zurückgesetzt. Das heißt, auch nach dem Neustart, auch wenn der FPGA das mitbekommt, ist dann der entschlüsselte Bitstream in diesem WBSTAR-Register. Und dieses Konfigurationsregister können wir dann einfach auslesen und somit entschlüsselt uns der FPGA den eigentlich verschlüsselten Bitstream und gibt ihn uns quasi wie einen Orakelpreis.
Und mit diesem Bitstream kann man den analysieren, kann man den verändern und manipulieren, sodass man dann auch das FPGA falsch programmieren könnte?
Ja, genau. In dem Bitstream ist die Konfiguration von dem FPGA gespeichert. Und wenn man darauf halt Zugriff hat, kann man den FPGA komplett kontrollieren und halt verändern. Und das Design oder das, die Implementierung, die auf dem FPGA läuft, kann man dann eben analysieren. Man kann halt die Geschäftsgeheimnisse quasi, die darauf laufen, also irgendwelche Algorithmen oder sowas, kann man dann herausnehmen, sich reverse engineeren, also sich anschauen, was denn darin genau läuft. Und dann kann man eben auch Hardware-Trojaner einbauen. Und in dieses Design etwas einbauen und halt seine eigene Manipulation, seinen eigenen Hardware-Trojaner darin einbauen und damit dann eben die Implementierung, die auf den FPGAs läuft, die Anwendungen eben angreifen.
Warum werden solche FPGAs verwendet? Man könnte doch auch Computerprozessoren, ganz normale Prozessoren nehmen, um bestimmte Funktionen auszuführen und die nach den Regeln der Kunst schützen.
FPGAs haben eben den Vorteil, dass sie nicht wie eine Computer-CPU nach und nach Instruktionen abarbeiten, sondern die sind wie eine digitale Schaltung und man kann sie komplett parallel benutzen. Das heißt, ich kann auf einem FPGA, wenn ich das möchte, ganz viele CPUs zum Beispiel instanzieren und darauf verwenden. Ich kann aber auch sehr viele Daten gleichzeitig verarbeiten, was halt für bestimmte Anwendungen, gerade zum Beispiel Core-Routern des Internets, wenn ich ganz viele Daten hin und her schieben muss oder bei den künstlichen Intelligenzen, wo ich sehr viel Rechenpower brauche, das schafft eben die CPU nicht. Und dafür sind halt FPGAs sehr gut, dass ich damit Applikationen implementieren kann, die ich sonst so nicht auf CPUs laufen lassen könnte oder nicht in der Geschwindigkeit gerade laufen lassen könnte.
Warum ist denn eine Sicherheitslücke in solch einem FPGA besonders kritisch, wie Sie sagen?
FPGAs werden halt gerne im Feld eingesetzt. Das heißt, in sicherheitskritischen Anwendungen wie Militärhardware oder wie Industriesteueranlagen. Und wenn jetzt ein Angreifer da es hinkriegt, einen Hardware-Trojaner einzubauen, dann ist es halt eben sehr, kann halt sehr schwere Folgen haben. Man denkt gerade an Huawei oder man denkt vielleicht an die Snowden-Geschichten. Das heißt, man weiß, die NSA fängt gerne mal Hardware ab, bevor sie zum Kunden ausgeliefert wird. Also wenn sie auf dem Postweg verschickt wird. Und gerade bei FPGAs, dadurch, dass sie halt reprogrammierbar sind, kann halt eben der Bitstream ausgetauscht werden, also die Konfiguration von dem Chip ausgetauscht werden, ohne dass es dann unbedingt jemand mitbekommt.
Nun haben wir ja zusammen klargestellt, FPGAs sind Hardware-Bausteine, Computerchips, die auf Platinen zum Beispiel aufgelötet werden. Die kann man in einem Gerät nicht so einfach herausnehmen und dann ein neues als Ersatz ohne Fehler einbauen. Auf der anderen Seite kann man FPGAs neu programmieren, wie Sie erklärt haben. Was also kann man jetzt gegen die konkrete Sicherheitslücke in den konkret betroffenen FPGAs tun?
Das ist halt entsprechend schwierig, da eben die Sicherheitslücke wirklich in der Hardware existiert. Also man müsste eigentlich den Chip komplett austauschen. Das heißt, entweder man upgradet auf eine andere Serie des Herstellers oder von anderen Herstellern, die diese Sicherheitslücke eben nicht haben. Oder man implementiert eine sogenannte Raise-the-Bar-Methode. Das heißt, man macht es dem Angreifer entsprechend schwieriger, an das Design oder Hardware-Trojaner aufzuspielen. Das heißt, man kann zum Beispiel mit Obfuskationstechniken versuchen, jetzt dem Angreifer es entsprechend schwieriger zu machen, aber eine wirkliche Sicherheitsmethode ist das nicht.
Das heißt, wenn man auch wirklich nur mal sicher gehen will, dann muss man entweder die Geräte mit betroffenen Chips austauschen oder man muss dafür sorgen, dass niemand tatsächlich ein Hardware-Update machen kann.
Genau, also man muss entweder die Chips austauschen oder man muss halt irgendwie den Zugriff auf die FPGAs halt entsprechend beschränken.
Wie sieht es denn aus mit dieser Sicherheitslücke bei anderen Chips? Ist anzunehmen, dass außer den von Ihnen konkret getesteten Chips diese Sicherheitslücke noch Verfahren das vorkommen kann und ist sie generell zu schließen?
Es kann halt möglich sein, dass die Sicherheitslücke in der Form noch auf anderen Serien des Herstellers da ist. Das ist nicht auszuschließen, halte ich aber für unwahrscheinlich. Die haben wir uns natürlich auch angeschaut, beziehungsweise schauen die uns noch an. Im Moment sieht es aber so aus, dass das nicht der Fall ist. Bei anderen Herstellern ist das natürlich ein komplett anderes System und damit kann es sein, dass auch da irgendwelche Fehler in der Hardware drin sind. Das ist halt sehr schwer auszuschließen. Man müsste aber halt einen systemischen Ansatz wählen. Also, dass man während des Designprozesses der Hardware halt schon anfängt zu gucken, ob solch eine Sicherheitslücke überhaupt vorhanden ist. Das heißt, die Sicherheitslücke, die wir auch gefunden haben, ist zum Beispiel schon direkt in der Dokumentation des Chips ersichtlich, wenn man sich die Dokumentation sehr genau anschaut. Und da gibt es halt mathematische Ideen, sogenannte Model-Checker, die halt versuchen, ein mathematisches Modell zu machen von dem System. Und das kann man dann eben testen, ob solch eine Sicherheitslücke noch existiert oder halt eben nicht. Aber das ist halt eben der systematische Ansatz im Prinzip.
Das war Mike Ender vom Horst-Görz-Institut für IT-Sicherheit an der Ruhr-Universität Bochum über die Sicherheitslücke Starbleed in programmierbaren Logikchips.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 17.9.29.
Na, wie ist es im Homeoffice?
Hey, woher weißt du das?
Sehe ich doch, du probierst gerade wieder Bankseiten.
Das siehst du?
Klar, wenn die Admins weg sind, tanzen die Computermäuse.
Hast du mich gehackt? Wo bist du?
Ganz oben, mein Lieber. Staatstrojanerfabrik. Und was machst du?
Siehst du doch, Mäuse tanzen lassen. Kohle.
Dann warst du das mit den Fake-Bankseiten, Knacki?
Nee, Dicker. Seitenhacken war vorgestern. Löcher der Dienste nutzen. Besonders einfach, wenn unser eins Löcher an Dienste verkauft.
Sag bloß, du Hexen-Staatstrojaner.
Einen? Alle.
Alle? Das habe ich nicht gewusst.
Lüg doch nicht. Ich weiß die ganze Zeit schon, was du weißt.
Eben tust du noch so, als wärst du überrascht, dass ich weiß, was
hey,
du...
Regel Nummer 1. Verbreite Panik. Wiege deine Zielperson in Sicherheit. Ein bisschen Analogpsychologie... Tu immer so, als wäre das Normalste auf der Welt plötzlich nicht mehr normal und du bist der Retter.
Beispiel?
Na, nimm mal Bruno. Früher in der Analogzeit, wenn Bruno mal wieder Kohle brauchte, war doch normal, dass er maskiert eine Bank stürmte. Normal war auch vor den Bullen wieder draußen zu sein.
Ach, wenn Bruno wieder draußen ist, aus dem Knast ist alles anders.
Aber um 180 Grad anders. Heute kommen die Bullen, wenn du ohne Maske eine Bank betrittst. Und Kohle kriegst du auch ganz locker.
Locker? Lockdown, wenn du die Blockchain nicht schaffst. Die ist sicher wie eine Rolle Klopapier. Heimlich kannst du kein Blatt tauschen, ohne dass alle das merken.
Mein Trojaner wartet vor der Blockchain auf deinen Schlüssel. Wie ein echter Staatstrojaner ist Spezialist für Corona-Apps.
Hui, für alle Corona-Apps?
Für alle. Wann drängeln sich schon mal Abgeordnete gleichzeitig intransparentes Zeug zu nutzen? Freiwillig, Tracing-App, E-Mail-Parlament, Abstimmung mit gescannter Unterschrift. Hi-ho, Neulandsicherheit 1.0. Ich scheiß dich zu mit meinen Apps. Irgendwann nimmst du eine und dann bist du mein Knecht. Angst ab, Trojaner, ist das neue Schnick-Schnack-Schnuck. Rate mal, wer immer gewinnt.
Im Parlament hoffentlich immer Papier.
Ist doch ausverkauft.
Dann eben Pappe. Deine Rollen hast du lebenslang.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Die EU warnt vor dem Zugriff auf Standortdaten bei geplanten Corona-Apps. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang.
Die EU-Mitgliedstaaten und die EU-Kommission haben gemeinsam ein Instrumentarium für den Einsatz mobiler Apps während der Corona-Pandemie entwickelt, um Kontakte von infizierten Personen nachvollziehen und potenziell gefährdete Menschen warnen zu können. Das Vorhaben des eHealth-Netzwerks beschreibt die Anforderungen an digitale Anwendungen zum sogenannten Contact Tracing mit Blick auf den Datenschutz und die IT-Sicherheit. Demnach sind Standortdaten für den angeführten Zweck weder erforderlich noch empfehlenswert, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Schreiben.
Die EU-Kommission bremst angeblich beim Glasfaserausbau.
Die Unionsfraktion hat der EU-Kommission in einem Schreiben vorgeworfen, den milliardenschweren Breitbandausbau mit Glasfaser in Deutschland zu behindern. Grund sind Bedenken Brüssels gegen deutsche Förderpläne. Diese Vorbehalte der EU-Kommission könnten demnach zu einem längeren Festhalten an der Kupferleitung führen. Die Bundesregierung hatte im Koalitionsvertrag als Ziel einen flächendeckenden Netzinfrastrukturwechsel hin zu Glasfaserverbindungen vereinbart.
Internetbetrüger nutzen die Angst vor Covid-19.
Derzeit verzeichnet Google jeden Tag bei seinem E-Mail-Dienst Gmail 18 Millionen Malware- und Phishing-E-Mails im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie. Hinzu kommen täglich mehr als 240 Millionen Covid-19-bezogene Spam-Nachrichten, teilte Google diese Woche in einem Blogbeitrag mit.
Die UN verfehlen ihre Ziele für die globale Internetversorgung.
Die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen enthalten einen universellen und erschwinglichen Zugang zum Internet in den am wenigsten entwickelten Ländern bis 2020. Zudem will die UN-Breitbandkommission bis 2025 eine weltweite Verbreitung von Breitbandinternet für 75% der Nutzer und 35% in den am wenigsten entwickelten Ländern erreichen. Beide Ziele werden nach Berechnungen der Web Foundation nicht erfüllt. Mit nur 54% der Menschheit, die heute online sind, ist das Ziel der Sustainable Development Goals bereits verfehlt worden.
In Deutschland gibt es fast 200 Millionen alte Handys.
Einer repräsentativen Befragung des Digitalverbands Bitkom zufolge horten Menschen in Deutschland aktuell insgesamt 199,3 Millionen alte Smartphones oder Handys. Das entspricht einem Anstieg von 60% innerhalb von 2 Jahren und einer Verdopplung innerhalb von 5 Jahren. Demnach besitzen aktuell 85% der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland mindestens ein unbenutztes Handy oder Smartphone.
Verbraucherschützer warnen vor betrügerischen DHL-Nachrichten.
Derzeit kursieren vermehrt Fake-Nachrichten des Versanddienstleisters DHL. Dabei werden Verbraucherinnen und Verbraucher aufgefordert, über eine Webseite einen fälligen Betrag von 2 Euro zu bezahlen, damit ein Paket zugestellt werden kann. Nach Angaben der Verbraucherzentrale Hamburg wollen Betrüger auf diesem Weg persönliche Daten abfischen und Verbraucher in eine Abo-Falle locken.
Die Spielemesse Gamescom findet komplett digital statt.
Das bundesweite Verbot von Großveranstaltungen bis zum 31. August hat direkte Auswirkungen auf die Gamescom 2020 auf dem Kölner Messegelände. Das ändert jedoch nichts daran, dass die Gamescom auf jeden Fall digital stattfinden wird, sagte der Geschäftsführer des Gameverbands Felix Falk. Die Gamescom gilt als weltweit größte Veranstaltung für Computer- und Videospiele.
Sternzeit, 18. April. Mehrfach fliegende Raketen. Das US-Unternehmen SpaceX setzt bei seiner Falcon-Rakete auf die mehrfache Nutzung der ersten Stufe. Sie kehrt meist einige Minuten nach dem Start zur Erde zurück und kommt bei späteren Missionen erneut zum Einsatz. Doch die Wiederverwendung ist kein Selbstzweck. Damit es sich wirtschaftlich lohnt, Raketen mehrfach zu nutzen, ist eine große Zahl von Starts nötig. SpaceX plant in diesem Jahr rund 35 Flüge ins All. Die könnte es ohne die Wiederverwendung kaum durchführen, weil die Herstellung einer Rakete sehr zeitaufwendig ist. Bei Europas Ariane-Rakete mit nur etwa 6 Starts im Jahr ist die Lage ganz anders. Hier könnte die Wiederverwendung sogar wirtschaftlich ungünstig sein. Sollten die Ariane-Stufen etwa 10-mal zum Einsatz kommen, so würde langfristig nur alle 2 Jahre eine neue Raketenstufe gebraucht. Die aber wäre extrem teuer, denn die Industrie muss die gesamte Produktionsstraße erhalten und stets über qualifiziertes Personal verfügen. Solche Kosten verteilen sich sonst auf viele Raketen pro Jahr. Auch SpaceX lässt sich bei den Preisen nicht in die Karten schauen. Wie viel die Überholung einer gebrauchten Rakete kostet und wie viel günstiger die Wiederverwendung im Vergleich zum Neubau ist, ist unklar. Pläne, auch die 2. Stufe der Falcon-Rakete aus dem All zurückkehren zu lassen und erneut zu nutzen, wurden inzwischen aufgegeben. Es mag sehr sinnvoll wirken, Raketenstufen mehrfach zu nutzen. Aber es hängt von der Rakete ab, ob es tatsächlich die Umwelt schont und Kosten senkt.
Ein Religionsunterricht für alle? Diese Frage beschäftigt uns gleich in der Streitkultur um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk. Soweit Computer und Kommunikation. Manfred Kläuber war am Mikrofon.